Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in seiner Serie mit dem Titel Der Judasbrief im Strom der Endzeit in einem dritten Teil zu Ihnen zum Thema Eine geistliche Wettervorhersage. Doch zuerst hören wir noch das Lied Hin und Her gerissen, gesungen und gespielt von Howard Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Dann singst auch du, doch dann trat Jesus in mein Leben ein und schenkte mir ein neues Sinn. Er gab meinem Leben Sinn und Ziel, nun war ich nicht mehr dunkle Mächte spiel. Ja, wir sind so glücklich, dass unser Sein in Gottes Hand und er führt so sicher voll Gnade ins Vaterland. Kommt und lasst uns preisen unseren treuen Herrn, unsere Lieb erweisen und ihm dienen kann.
Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Himmlischer Vater, wir beten in Jesu Namen, dass du uns jetzt ruhig machst, dass wir das erleben, was wir gerade auch im Lied hörten, von dem Hin- und Hergerissensein zu dir zu finden, zu dieser Beständigkeit, zu diesem Glück, zu dieser Freude, zu deiner Ruhe. Danke, dass du uns jetzt Gnade gibst und wir unsere Hoffnung ganz auf dich und deine Gnade setzen dürfen. Amen. Eine geistliche Wettervorhersage. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir tun immer wieder hier und da die Nachrichtensprecher leid, wenn sie kaum etwas Positives zu berichten haben. Haben Sie das auch schon mal gemerkt? Dann beginnen die Nachrichten, man sitzt im Auto, man hört sie sich an und dann ist das alles gefüllt mit, sagen wir mal, Naturkatastrophen oder mit der schlechten Wirtschaftslage und der zunehmenden Arbeitslosigkeit und dann, es gibt ja so viele Unglücke und Epidemien in dieser Welt und die Umweltschäden und die Kriegsgefahr und die Krisenregionen dieser Welt. Also es ist alles so negativ Und dann, so zum Ende hin, kommen dann noch die Staus auf den Autobahnen vor dem Gotthard und ganz zum Schluss dann die Wettervorhersage. Und die kündet dann zu guter Letzt auch noch an, dass ein Tiefdruckgebiet in Anmarsch ist. Und dann sagen sie, wir wünschen Ihnen aber dennoch eine gute Reise. Ja, zur objektiven Berichterstattung gehört nun mal auch diese negativen Nachrichten, die uns naturgemäß natürlich überhaupt nicht gefallen. Wie gerne würden wir nur was Positives hören von den Nachrichtensprechern, dass alles gut läuft. Aber sie müssen das berichten, weil das einfach der Realität des Geschehens in unserer Welt entspricht. Ich denke, ähnlich geht es der Berichterstattung im Judasbrief. Denn in diesem Brief finden wir zum größten Teil negative Dinge, sagen wir mal vielleicht 80%. Gerade mal die ersten beiden Verse und dann noch die letzten 2, 3 Verse. Aber das meiste in diesem Brief ist negativ. Und darum geht es, denke ich, auch jedem, der über diesen Brief predigt, ähnlich wie diesen Nachrichtensprecher. Aber auch hier müssen wir sagen, sie entsprechen ganz einfach der objektiven geistlichen Situation unserer Zeit. Und darum müssen sie auch berichtet werden, ob uns das nun gefällt, vom Fleisch her gesehen oder nicht. Und die folgenden Verse, die Thomas auch schon gelesen hat, klingen ganz so wie eine geistliche Wettervorhersage, in welcher ein Tiefdruckgebiet angekündigt wird. Für die Zukunft nichts Gutes. Oder wir stehen schon mittendrin. Ich lese nochmal nach der Lutherbibel, Judas 12 und 13. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind hin und her getrieben, kahle, unfruchtbare Bäume. Elberfelder, glaube ich, sagt im Spätherbst, zweimal abgestorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Am liebsten würden wir sagen, oh, 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 lesen wir doch einen aufbauenden Psalm. Aber kommen nicht dran vorbei. Kommen nicht dran vorbei. Wir wollen das einzeln mal durchgehen, sind, glaube ich, 8 Dinge, die ich hier herausgeschrieben habe, die mir persönlich wichtig wurden. Weiß nicht, ob wir alle schaffen von der Zeit her, aber dann hören wir einfach auf. Ne? Sie sagen dann so, Schluss Norbert, 50 Minuten oder 55 sind um. Ja, wir beginnen mal mit den Schandflecken. Sie sind Schandflecken. Es geht um die Christenheit. Also ich weiß nicht, jeder Vater, wer von Ihnen ist Vater und hat Kleinkinder, jeder Vater ärgert sich, wenn die Kinder auf den sauberen Auto sitzen mit den Schokoladenkeksen krümeln und die dann auch noch so schön weich sitzen, so am Schluss. Ne? Und die dann aussteigen, oh. Jede Mutter ärgert sich, jede Ehefrau, wenn ihr Mann mit den dreckigen Schuhen vom Spaziergang nach Hause kommt, gerade über den frisch gestaubsaugten Teppich läuft. Und ich denke, Spaghetti-Soße auf der Krawatte oder auf dem Hemd oder der Bluse kennt jeder, oder? Flecken sind immer etwas Unangenehmes. Sie können äußerst peinlich sein. Wenn man noch so ein weißes Hemd anhat und da ist so ein ganz klitzekleiner roter Spaghettifleck da irgendwie, Spaghetti-Soße, ah, ist doch eklig, ne? Möchte man dann am liebsten das Hemd ausziehen und jeder guckt auf diesen Fleck und nicht auf den sauberen Kragen. Es ist so. Ich las dieser Tage, als der Weltbankpräsident, steinreicher Mann, Paul Wolfowitz, in der Türkei war, da besuchte er auch eine Moschee und vor der Moschee musste er die Schuhe ausziehen und dabei wurde dann unübersehbar, dass er in beiden Socken große Löcher hatte. Große Löcher. Und ist ja klar, der Mann wurde begleitet von ich weiß nicht wie vielen Reportern und dieser Bericht mit Samtfotos ging natürlich durch die ganze Welt. Da stand dieser steinreiche Weltbankpräsident mit Löchern in den Socken. Unangenehm, oder? Peinlich. Ja, aber nun zum Ernst der Sache. Es gibt auch Schandflecken innerhalb der Christenheit, zunehmend. Das ist die Tragik. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, also sie haben irgendwie noch Gemeinschaft sogar. Es ist nicht so, dass sie aus dem Christentum aussteigen. Sie bleiben im Christentum drin und agieren da in ihrer gottlosen Art und Weise. Sie weiden sich selbst, heißt es. Also es geht hier um Personen und es geht auch um Theologien, welche die Fleckenlosigkeit der Gemeinde ganz einfach gefährden, indem sie sich einschleichen, wie Thomas das auch sagte, und die Gemeinde von innen her beschmutzen, unbiblische Lehren oder Praktiken, die nicht vom Geist Gottes gegeben sind. Schandflecken können aber auch verstanden werden, je nach Bibelübersetzung und vom Griechischen her, als Klippen oder Riffe, zum Beispiel die alte Elberfelder Bibel, die macht diese Anmerkung und fügt dieses Wort Klippen ein, statt Schandflecken. Ja, Klippen oder Riffe sind deshalb so gefährlich, weil sie nicht sichtbar sind. Sie befinden sich unter Wasser, sie sind schwer auszumachen, aber sie sind lebensbedrohlich für ein Schiff, umso mehr in der damaligen Zeit, als die Bibel geschrieben worden ist. Der Apostel Paulus zum Beispiel hat 3-mal Schiffbruch erlitten. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wie es in einem Lied heißt, wird von diesen unsichtbaren Klippen oder Riffe ständig bedroht auf seiner Reise bis zum Ziel. Und ich denke, wir befinden uns heute in einem Gewässer dieser Welt. Je näher wir uns dem Strand nähern, der Heimat, dem Wiederkommen Jesu, der Ewigkeit, je gefährlicher und je häufiger treten diese Klippen auf. Das ist ja in der wirklichen Seefahrt auch so. Je näher man an den Hafen kommt oder an die Insel, je gefährlicher wird es mit der Zunahme der Klippen. Das, was im Verborgenen geschieht, unter Wasser, das ist das Todbringende für die Gemeinde und auch für das eigene geistliche Leben. Nicht nur falsche Lehren, falsche Theologien, natürlich auch, aber auch andere Dinge, zum Beispiel Kritiksucht oder Verletzungen, Beleidigungen innerhalb der Gemeinde Jesu, Klatsch, Lüge, Neid, Eifersucht. Man sagt, dass die meisten Gemeindespaltungen nicht am runden Tisch entstanden, sondern am Kaffeetisch. Klatsch. Paulus schreibt dem Timotheus in 1. Timotheus 1,19, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Der Glaube bezieht sich auf die Lehre, dass wir an die biblische Lehre festhalten. Aber das gute Gewissen bezieht sich an das Verhalten innerhalb der Gemeinde, an mein geistliches Leben. Ich soll an die Lehre festhalten, dem Worte Gottes, aber ich soll auch dementsprechend wandeln und die Geschwister lieben. Und das haben etliche von sich gestoßen, den Glauben. Und dann natürlich, wenn man den Glauben verlässt, dann schlägt man meistens auch um sich, oder? Plötzlich wird man kritisch und ungeistlich kritisch. Es gibt ja auch eine gute geistliche Kritik, die immer angebracht ist, aber ich meine eben hier die ungeistliche. Und da haben etliche im Glauben Schiffbruch erlitten. Ja, das Wort Schandflecken, um darauf wieder zurückzukommen, wird auch für Menschen gebraucht, die sich innerhalb der Christenheit aufhalten und sogar darin wirksam sind, aber in Wirklichkeit nicht dazugehören. 5. Mose 32,5, das war damals schon bei Israel so. Es gab Israeliten, die waren Israeliten und sie waren doch keine Kinder Gottes. 5. Mose 32,5, ich lese mal das nach Luther 19,12. Die verkehrte und böse Art fällt von ihm ab. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Es ist eine Christenheit, die nie wiedergeboren war, die sich heute vermehrt von allem, was auch nur irgendwie biblisch ist, radikal lossagt. Und sie werden auch noch stolz darauf. Sie prassen damit. Auch ein Drewermann oder ein Lehmann in Deutschland. Und ich las jetzt gerade dieser Tage, ich glaube in Idea ist es gewesen, wie noch einer aus Hannover, ein bekannter großer Theologe, sich jetzt dem Lehmann angeschlossen hat. Und er hat auch erkannt, dass das mit der Bibel ja alles nichts ist und so weiter und so fort. Und dann ein anderer großer Theologe, ein Professor sogar aus den Baptistenkreisen, der rühmt sich richtig. Wie können denn die Christen heute noch an die Wunder der Bibel glauben oder an eine leibliche Wiederkunft des Herrn Jesus Christus? Das ist doch alles Quatsch. Die rühmen sich. Das sind Schandflecken innerhalb der Christenheit. Und die treten immer öffentlicher auf. Es sind aber auch Wolken ohne Wasser. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Wolken ohne Wasser. Jetzt gehen wir mal nicht von uns hier aus. Wir würden uns ja mal wünschen, dass ein bisschen weniger Wolken und Wasser da wären. Aber wir setzen uns in diese geografische Lage, wo das damals geschrieben worden ist. Orient, Israel. Wolken ohne Wasser. Wolken verheißen im Orient ja erfrischenden Regen. Oh, was ist das schön, wenn da Wolken aufziehen. Was meinen Sie? Die Leute hüpfen und freuen sich, wenn da der Regen kommt. So heißt es einmal zur Zeit des Propheten Elia, nachdem es 3,5 Jahre nicht geregnet hat. 1. Könige 18, 44. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er, Elia, geh hinauf und sage zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Jedes Jahr beten die Juden in Israel auch an der Klagemauer von neuem um genügend Regen für die Regenzeit. Und wir bekommen das ja bis hierhin mit und wir beten nicht selten sogar mit. Und des Öfteren war auch schon der Pegel des See Genezareths bedrohlich niedrig, dass man wirklich intensiv beten musste. O Herr, schenke Regen, schenke Regen. Ein Gerichtsurteil wird im kommenden Friedensreich Jesu darin bestehen, dass wenn Völker nicht nach Jerusalem reisen, um den König, den Herrn Jesus, zu besuchen, wird es über diese Völker nicht regnen. Sacharja 14, 7. Wie tragisch, da kann man sich das vorstellen, wie tragisch ist es wohl, wenn in der Regenperiode des Orients hoffnungsvoll Wolken aufziehen, aber keinen Regen bringen. Kommt nichts runter und nachher dann ziehen die weiter und dann kommt die Sonne wieder und dann die Juden oder die arabischen Menschen dort unten in ihren Ländern, sie sind dann enttäuscht. Es waren Wolken ohne Wasser. Das ist auch nicht der Sinn. Wolken, die Regen bringen, stehen natürlich auch für geistlichen Segen, geistliche Segnungen. Bin ich nur eine Wolke? Sieht vielleicht alles super aus, aber es ist kein Regen, es ist kein Segen, es ist keine Frucht. Luftblasen. Also hier ist von Menschen die Rede, die nicht das erfrischende Evangelium bringen. Sie verheißen zwar, wie die Wolken Regen verheißen, geistliche Segnungen, Erbauungen und Erquickungen, aber in Wirklichkeit hinterlassen sie nur Trockenheit und geistliche Leere. Sprüche 25, Vers 14. Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen. So ist ein Mann, der mit trügerischem Geschenk prahlt. Es gibt nämlich nicht wenig Gruppierungen, ganz besonders stark kommt das auch von Amerika rüber, aber auch in unseren Ländern selber, die mit Segnungen prahlen, mit Wohlstand prahlen, mitten im Evangelium, die mit Heilungen prahlen und mit Freiheit prahlen. Aber was sie hinterlassen, sind oft grenzenlose Enttäuschungen und Wüste. Sehen wir, wie aktuell der Judasbrief den Nerv unserer Zeit trifft? Wie ganz anders ertönt das Wort des Herrn über die, die an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Das alles. Festhalten an dem Wort, an Jesus. Dann sind wir keine Wolken ohne Wasser. Drittens, vom Wind umhergetrieben, das ist das, was Robert gesungen hat, umhergetrieben, nicht in eine Richtung, verstehen Sie? Nicht in eine Richtung, sondern mal da, mal da, mal da, mal da, die wissen nicht wohin, woher, woraus. Vom Wind umhergetrieben. Winde sind ja oft ein Beispiel für Geister, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Zum Beispiel das hebräische Wort Ruach bedeutet ja zu Deutsch Hauch oder Atem oder Odem und wird für den Heiligen Geist gebraucht. Darum sagt zum Beispiel Jesus eines Nachts, sagte er dem Nikodemus in Anlehnung daran, Johannes 3, Vers 8, Nikodemus, der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Merken Sie die Verbindung Geist-Wind? Es wird der Heilige Geist sein, der Israel in Zukunft auch geistlich wiederherstellen wird. Wir lesen das in Hesekiel 37, 9 bis 10. Ich lese das jetzt aber nicht mehr vor. Da ist die Rede, dass Gott sagt, Odem, hauche sie an, die Juden, die zurückgekommen sind aus den Nationen in ihre Heimat. Es kommt der Tag, wo der Odem, der göttliche Odem, sie wieder anhauchen wird. Und dann wird nachher erklärt, wer dieser Odem ist, dieser Atem. Es heißt in Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Das ist die Zukunft Israels. Das steht aber noch aus, das wird kommen, aber dafür sollten wir als Gemeinde Jesu beten, nach Möglichkeit jeden Tag. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott seine Engel zu, wer weiß es, dass Gott seine Engel zu Winden macht. Wissen Sie, wo das steht? Hebräer 1, Vers 7, aber da wird dieser Psalm zitiert, du hast recht, da wird dieser Psalm zitiert. Hebräer 1, Vers 7, und von den Engeln zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Aber auch falsche Lehren, falsche Theologien, die von Dämonen gesteuert sind, vom Wind umhergetrieben, getrieben. Ist ja, dämonische Lehren sind getrieben. Menschen, die besessen sind, belastet sind, dämonisch bedrückt, sind getrieben, die kommen nicht zur Ruhe. Gucken Sie sich doch unsere Welt mal an. Man hört heute immer mehr von wer heißt das, Burnout? Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer dämonisch ist. Das möchte ich damit auf keinen Fall sagen. Es kann auch Christen so gehen. Aber das ist so eine typische Zeiterscheinung. Ja, immer mehr haben das. Immer mehr sind getriebene Menschen, kommen nicht zur Ruhe. Die ganze Gesellschaft klappt nicht mehr, im Betrieb nicht. Man erwartet das Allerletzte vom Arbeiter und so weiter und so fort. Ja. Auch falsche Lehren. Also von Dämonen gesteuert, werden als Wind beschrieben, Wind der Lehre zum Beispiel. Epheser 4, 14, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von dem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Wind der Lehre, dämonischer Wind der Lehre, von Geistern gesteuert, von Dämonen gesteuert, umhergetrieben, hin und her geworfen. 1. Timotheus 4, 1, in Parallele dazu. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Lehren der Dämonen zuwenden werden. Irreführenden Geister. Also, da heißt es, sie sind hin und her geworfen, sie sind umhergetrieben und sie sind irregeführt. Vom Wind dämonischer Geister. Während der Heilige Geist, das ist ja das Wunderbare, der Heilige Geist ist ja auch ein Wind, ein Odem. Und ich sag mal so, der bläst das Schiff der Gemeinde schön in eine Richtung. Ja? Übers Weltenmeer, schön in eine Richtung, dem großen Hafen entgegen, der Heimat entgegen, nach Hause, dem Herrn Jesus entgegen, der Ewigkeit entgegen. Und auch die Schrift bläst schön in diese eine gerade Richtung. Ja? Aber die von dem Diabolus, dem Durcheinanderbringenden, das sind die, die wahllos umhergetrieben werden. Sie sind der Willkür des Windes unterworfen, mal in diese und mal in jene Richtung. Das merkt man auch sogar, ich möchte das ganz vorsichtig sagen, aber wenn Sie es selber beobachten, in, ich sage jetzt mal so, extrem charismatischen Kreisen. Mal hü, mal hot, mal hin, mal her. Er muss noch die Erfahrung haben und dann nicht die, man muss dann noch die haben, die anderen sagen, nee, die brauchst du nicht, aber die Erfahrung muss man noch haben. Und dann wieder eine neue Welle und dann kommt wieder eine neue Welle und dann kommt die Toronto-Welle und dann kommt die hoppla die und hoppla da Welle und andauernd neue Wellen. Ich möchte damit jetzt nicht das verallgemeinern, ganz bestimmt nicht. Ich weiß um ernstzunehmende, wirkliche Brüder und Schwestern, aber wir müssen das doch mal sagen. Ja, sie sind von dämonischen Mächten gesteuert. Denken wir mal an den Esoterik-Boom Oder denken wir an New Age oder an diese vielen fernöstlichen Religionen, denen sich ja immer mehr Menschen heute in den letzten Jahrzehnten zuwenden, besonders im letzten Jahrzehnt. Und ganz besonders stark aus Israel, die Jugendlichen aus Israel, nach ihrer Militärzeit ist immer wieder zu lesen, das Erste, was die tun, viele von ihnen, hoher Prozentsatz, die gehen irgendwie nach Indien oder da irgendwo Pakistan oder was weiß ich und wenden sich da diesen fernöstlichen Religionen zu und lassen das Biblische, was sie hatten, das Alttestamentliche, das werfen sie über Bord. Aber auch der Schamanismus sogar, der immer mehr Menschen anzieht, diese Zauberei, dieser Indianerkult. Und bitte, Sekten, Zeugen Jehovas, leugnen die Göttlichkeit Jesu Christi. Mormonen, was ist das? Der Koran, was ist das? Die sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden in der letzten Zeit, schreibt der Apostel Paulus. Da ist zu lesen im Spiegel, trotz des islamischen Terrors hat sich die Zahl der zum Islam übergetretenen Deutschen binnen einen Jahres vervierfacht. Und auch das, ich lasse das jetzt kürzlich beim Blutspenden, lasse ich das auch im Kirchenboten hier in Dübendorf. Die Zeitung habe ich mir angeschaut, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Was sagt der Koran, wird veröffentlicht in mehreren Folgen von einem Übergetretenen zum Islam. Der ist jetzt irgendwo so Imam. Was sagt der Koran über biblische Aussagen? Und dann merken Sie so suggestiv, so zwischen den Zeilen, die Bibel wird weg im Kirchenboten. Bibel weg, Bibel ist ein böses Buch. Koran, das ist das Gute. Der Koran, der redet nicht von der Erbsünde. Redet von einem gnädigen Allah. Aber gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir das heute natürlich, und das ist hier Judas 12, Vers 13. Das kommt in die Christenheit rein. In den Kirchenboden rein, das macht Schule. Jede Sekte und Religion und Theologie, die den Herrn als im Fleisch gekommen leugnet, steht unter einem antichristlichen dämonischen Geist. Woher weiß man das? Aus 1. Johannes 2,18 und 2. Johannes Vers 7. Ist der antichristliche Geist immer. Genau das Gegenteil von Jesus Christus. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für viele. Die verstorbene Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross ist doch bekannt, denke ich, vielen von Ihnen noch, oder? War ja weltberühmt, diese Frau. Und über sie ist zu lesen, ich zitiere, in ihren 20 Büchern und in hunderten Seminaren rund um den Globus hat die Psychiaterin und Sterbeforscherin ihre verlockende Botschaft verbreitet. 23 Ehrendoktortitel hat sie erhalten. Anfangs schienen die Forschungsarbeiten der Schweizerin wissenschaftlich seriös. Doch schon bald zeigte sich der esoterische Kern des Ganzen. Bereits vor Jahren gab sie zu, einem toten Indianer begegnet zu sein. Gespräche zum Thema Tod mit zwei guten Geistwesen namens Salem und Pedro geführt und einen Geistführer gehabt zu haben. Sie habe auch Kontakt mit Jesus gehabt und ihn beschimpft. Er sei schlimmer als Hitler, weil er mich so leiden lässt. Dagegen habe ihr die Jesusmutter Maria wahnsinnig viel geholfen. Sie kam, wenn ich sie um Hilfe bat. Sie stand immer rechts von mir. Sehen Sie die Dämonie? Jesus weg, gute Geister, Maria in den Mittelpunkt. Und diese Frau hat Millionen von Menschen beeinflusst. Demgegenüber sagt die Bibel in Römer 8, 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt. Und das ist so ein Punkt, wissen Sie, man stellt sich ja, ich denke, das ist gesund, man darf sich hier und da einfach auch immer wieder selbst in Frage stellen und sich auch fragen, Mensch, ist denn das noch der Geist, der mich drängt? Ha, früher, da gab es mal eine Zeit, da konnte ich kaum an jemanden vorbeigehen und ein Traktat geben oder ein Büchlein geben oder irgendwie was über Jesus sagen und so. Gut, es war nicht immer so weise und nicht immer so klug. Manchmal ist man da wirklich ins Fettnäpfchen getreten, ja. Aber heute nutzen wir das noch in den Gaststätten oder an den Autobahnraststätten oder wo wir den Menschen begegnen, an der Straße und so weiter. Arbeitskollegen, nutzen wir es noch? Dafür sind wir hier, für das Zeugnis Jesu Christi. Treibt uns der Geist Gottes noch ins Gebet, dass wir noch Beter sind, dass wir Gebetszellen haben, Gebetsgemeinschaften, Gebetsstunden. Ja, dass wir vielleicht sogar mal eine Nacht beten. Haben wir das noch, diesen Drang, dass wir für Israel beten, dass uns das eine Last ist oder dass uns Menschen auf das Herz gelegt werden, wo wir wissen, das ist vom Geist, dafür sollte ich jetzt beten. Mit anderen mal zusammentun. Treibt er uns noch unters Wort? Alles solche Fragen, ne? Der Schweizer Reformator Huldrich Zwingli, 1484 bis 1531, schrieb: Das Wort Gottes ist gewiss, es kann nicht fehlerhaft sein. Es ist klar und lässt nicht in der Finsternis irren. Es öffnet sich selber und bescheint die menschliche Seele mit allem Heil und Gnade. Es lässt die Seele in Gott vertrauen. Es demütigt sie, damit sie sich selbst aufgebe und verwerfe und sich so wieder in Gott fasse. In Gott lebt sie, darum kämpft sie. Sie verzweifelt an allem menschlichen Trost. In Gott allein ruht sie. Schön gesagt, ja? Nur der Glaube an das Wort Gottes macht fest. Die Geister immer hin und her, vom Wind umhergetrieben. Keine Ruhe. Jesus Christus macht fest. Ich erinnere, als ich mich vorbereitete, dachte ich daran, an die Geschichte des besessenen Gadareners. Diese Geschichte, die passt so gut. Sie kennen sie, dieser Mann von Dämonen besessen. Im Neuen Testament, Markus 5 zum Beispiel. Von Dämonen besessen, von Dämonen getrieben, er fand keine Ruhe. Er trieb sich bei den Gräbern herum, heißt es, und man konnte ihn sogar mit Eisenfesseln, mit Ketten nicht zur Ruhe bringen. Das ist unheimlich. Und dann Markus 5, Vers 4b und 5. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Also keine Ruhe, alle Zeit umhergetrieben. Niemand konnte ihn bändigen. Auf den Bergen und in den Tälern, in den Gräbern. Grausam. Stellt sich heraus, dass eine ganze Legion Dämonen in ihm waren. Diese Zahl betraf etwa eine römische Militäreinheit von mindestens 3000 Soldaten. Also man kann sagen 3000 Soldaten oder nachher sind 2000 Schweine verendet. Also es waren wenigstens 2000 Dämonen in diesem Mann drin. Könnte aber auch mehr gewesen sein. Und niemand konnte ihn bändigen. Niemand. Und jetzt kommt der Messias, der Herr. Er sprach nur ein Wort und die Dämonen fuhren aus. Und kurz darauf geschah etwas Wunderbares. Markus 5, 14b und 15. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Also ich finde das, also so, Preis und Ehre sei dem Herrn. Was für eine Macht. Niemand konnte ihn bändigen. Tag und Nacht, mit Ketten nicht, keine Ruhe. Und jetzt, sie sahen ihn da sitzen, bekleidet und vernünftig. Der Geist des Herrn. Viertens, unfruchtbare Bäume im Spätherbst. Luther übersetzt, kahle, unfruchtbare Bäume. Damit wird die geistliche Fruchtlosigkeit beschrieben, das ist klar. So wie Israel damals als Feigenbaum unfruchtbar war bei dem ersten Kommen unseres Herrn, so wird es in der letzten Zeit ein weitgehend unfruchtbares Christentum geben. Ich sage Christentum. Man vergleiche auch das Sendschreiben Jesu an die Gemeinde zu Laodicea. Das ist das letzte Sendschreiben, wo also wirklich nichts mehr ist. Es ist nur noch Lauheit, ist nur noch um sich selber drehen, ist nur noch Wohlstand und dieses Denken, ach, mir geht's doch eigentlich ganz gut und ich habe doch alles, was will ich mehr? Ist keine Perspektive mehr, ist irgendwie so. Die Bibel sagt auch, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ein Obstbaum bringt natürlich im Spätherbst keine Frucht mehr. Im Herbst noch so Äpfel, Anfang Herbst noch Äpfel, aber dann im Spätherbst, eigentlich hier bei uns jetzt jedenfalls nicht, bringt er keine Frucht mehr. Ich frage mich deshalb, ob hiermit nicht auch die Endzeit angesprochen wird, ganz bewusst, nämlich der Spätherbst unserer Zeit, die Endzeit vor der Wiederkunft Jesu, in welcher sich viele unfruchtbare Tendenzen in die Gemeinde Jesu einschleichen. Fünftens, ganz interessantes Wort, zweimal abgestorben. Was will das denn bedeuten? Unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben. Einmal würde ja auch reichen, das ist man auch tot, ne? Ja, aber da sehen wir auch wieder die Linie des Geistes. Sie sind jetzt schon geistlich tot. Der hat das ja gesagt, der Judas, die den Geist nicht haben. Vers 19, Judas 1, 19. Das sind die, welche Trennungen verursachen, innerhalb der Christenheit auch, der Gemeinde Jesu. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Das heißt, sie sind jetzt schon geistlich tot und sie gehen, ich sage es mit Schrecken und Ehrfurcht, in den ewigen Tod. Zweimal abgestorben. Vimalgo, ich erinnere mich daran, Vimalgo hat das öfter gesagt. Ich glaube, er hat sogar mal ein Traktat darüber geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Sinngemäß ging das so, wer zweimal geboren ist, wird nur einmal sterben. Wer nur einmal geboren ist, muss zweimal sterben. Ja, was ist das? Damit wollte er sagen, dass wer einmal natürlich geboren ist, physisch, und zum zweiten Mal geistlich wiedergeboren wird, durch den Glauben an Jesus Christus, der muss nur einmal sterben. Der muss nur einmal durch den physischen Tod, aber der geht dann gleich in die Ewigkeit und lebt weiter. Wer hingegen nur einmal geboren ist, physisch geboren, ohne ein zweites Mal geboren zu werden, das heißt ohne wiedergeboren zu werden durch den Glauben an Jesus, der muss durch zwei Tode hindurch. Der muss einmal durch den physischen Tod hindurch und zum zweiten muss er in den geistlichen ewigen Tod, der nicht mehr tötet, die ewige Verdammnis. Bibel sagt das so, Offenbarung 20,6. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Ja, da haben wir's. Wer von Neuem geboren ist, wird bei der ersten Auferstehung dabei sein, bei der Entrückung und der ersten Auferstehung, das fällt zusammen, dann hat der zweite Tod keine Macht. Aber bei den anderen, 1000 Jahre später, jüngste Gericht, Vers 13 bis 15, und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus. Muss keiner denken, er könnte vor Gott weglaufen. Leute meinen heute, wenn sie sich verbrennen und die Asche noch in den Ozean schütten, dann sind sie weg, auf immer, immer weg und so weiter. Ja, oder in den Wind hinein blasen dann die Asche ihres verstorbenen Leibes. Aber das ist nicht so. Sogar das Totenreich gibt die Toten wieder raus. Boah, da sind sie. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wird er in den Feuersee geworfen. Sechstens, entwurzelt. Das heißt, fremd dem Leben aus Gott. Sie sind nicht eingewurzelt in Jesus Christus. Es ist möglich, also theoretisch zum Christentum zu gehören, sogar daran teilzuhaben, ohne in Jesus eingewurzelt zu sein. Das Gleichnis über das vierfache Ackerfeld macht das deutlich, wenn Jesus sagt, in Matthäus 13, ab Vers 20, bei dem aber auf felsigem Boden gesät ist, das Wort Gottes als guter Same, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Stellen Sie sich mal vor, der nimmt das sogar mit Freuden auf. Das heißt noch nicht, dass er gerettet ist. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch und wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Er hat keine Wurzel, ist nicht verwurzelt, ist nicht wiedergeboren. Was tut der Heilige Geist bei einem Menschen, der sich von Herzen zu Jesus wendet? Was tut er? Er wurzelt ihn in Jesus ein. Man könnte auch sagen, er wird in den Leib Jesu hineingetauft. Das gab es noch nie, das gibt es nur in unserem Zeitalter der Gemeinde. Im Alten Testament waren die Menschen auch schon wiedergeboren in dem Sinne, verstehen Sie? Wiedergeboren schon, aber sie waren nicht in den Leib Jesu getauft. Das ist erst seit Pfingsten. Seit Pfingsten wird jeder Mensch, der an Jesus glaubt, in den Leib Christi getauft. Das ist der große Unterschied zum Alten Testament. Und darum dauert diese Periode auch nur eine ganz bestimmte Periode, eine ganz bestimmte Zeit bis zur Entrückung. Und dann hört das wieder auf, ist Gemeinde abgeschlossen. Dann wird nicht mehr in den Leib Jesu getauft. Dann können immer noch Menschen gerettet werden, aber sind nicht mehr in den Leib Jesu getauft. Das geschieht nur in dem Gemeindezeitalter des Geistes jetzt innerhalb der Gemeinde Jesu. In diesen 2000 Jahren, von Pfingsten bis zur Entrückung. 1. Korinther 12, 13, hier. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen. Spielt gar keine Rolle. Sehen wir, dass es um Gemeinde geht, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden in einem Geist. Und diese Menschen, die das erlebt haben, gehen in Ewigkeit nicht verloren. Die haben Heilsgewissheit. Siebtens, vorletztens, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Wilde Wellen des Meeres, hier haben wir wieder dieser Wind, dieses Wetter der letzten Zeit, ja, der Endzeit. Wir hören ja auch, wie Jesus hat ja damals gesagt, Lukas 21, das Tosen des Meeres wird zunehmen und die Ratlosigkeit der Völker wird auch zunehmen. Sicherlich sind da auch Naturereignisse gemeint, aber vor allen Dingen auch das Weltmeer wird so unruhig und die Ratlosigkeit nimmt zu. 4 Grad wärmer bis in 50 Jahren, also Norddeutschland oben, ganz Ostfriesland, Holland können Sie alle vergessen, alle Land unter. Aber ich sage immer, nee. Die Welt geht nicht unter an Umweltproblemen. Das stimmt da gar nicht. Ist zur Religion geworden. Die Welt geht unter an Gottes Gericht wegen der Sünde. Und Umweltverschmutzung ist nur eine Folge der Sünde hier in meinem Herzen. Wir verdrehen alle Werte. Aber wir sehen, das Wort Jesu erfüllt sich, die Ratlosigkeit der Völker nimmt zu. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, sind Zweifler, die nicht glauben und mit ihrem Unglauben sogar noch protzen. Jesaja 57, Vers 20, da heißt es, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlt. Also es handelt sich um Menschen, die sind stolz auf ihre gottlose Lebensweise, auf ihre Liberalität, auf ihre Toleranz, auf ihre christliche Toleranz, sind die stolz und drücken damit in die Gemeinde oder in die Christenheit hinein, da wo man ihnen die Tür aufmacht. Beispiel, ist jetzt zwar inzwischen verboten worden, ist jetzt von der Stadtpolizei verboten worden, aber hätte das die Stadtpolizei nicht verboten, also hätte das die Welt nicht verboten, hätte es die Kirche gezeigt. Da sind wir heute. Ich lese Ihnen das vor, ja? Das war die erste Nachricht am 8. letzte Woche, 20 Minuten Zeitung. Zürcher Kirche zeigt Sadomaso-Film. Die Kirche St. Jakob am Zürcher Stauffacherplatz zeigt am Sonntag einen Skandalfilm mit Vergewaltigungs-, Folter- und Mordszenen. Und da kommen so grausame Dinge vor, da kann ich gar nicht weiterlesen. Ohne Altersbeschränkung, im Laden, im Geschäft gibt es den Film erst ab 18. Der Skandalfilm des bekannten Atheisten Pasolini wurde in vielen Ländern verboten. Also können Sie sich vorstellen, was darin vorkommt. Aber ausgerechnet in der Zürcher Kirche St. Jakob beim Stauffacher, in der das Kino Xenix 7 Wochen ein Gastspiel hat. Also ein Kino hat 7 Wochen Gastspiel in der Kirche. Wird das umstrittene Werk am kommenden Sonntag gezeigt. Da kommen Szenen vor, die wirklich nicht für Jugendliche geeignet sind, sagt Antje Kahn vom Filmverleih Les Videos. Pfarrer Anselm Burr hat da keine Skrupel. Wir haben mehrere Filme von Pasolini gezeigt. Da gehört dieser eben auch dazu. Und schließlich finde nach der Vorführung noch eine Diskussion statt. Pasolinis Die 120 Tage von Sodom ist eines der umstrittensten Werke der Filmgeschichte. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Und zum Schluss umherirrende Sterne oder Irrsterne. Das ist der letzte Punkt, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Irrsterne, umherirrende Sterne. Man kann sich ja an den Sternen orientieren, nicht wahr? Also Leute, die da ein bisschen geschult sind oder so, die können das. Ich hörte von 2 Flüchtlingen, die aus russischer Gefangenschaft geflohen waren und die sich tagsüber versteckten und immer nur nachts wanderten und sich dabei an den Sternen orientierten und dadurch in die Freiheit gelangten. Und ich habe selber erlebt, wir hatten in Bolivien, als ich noch dort als Missionar tätig war, einen einheimischen Bruder und Mitarbeiter, der sich im Urwald an den Sternen orientieren konnte. Also mit dem konnte man, wir sind ja manchmal vier Wochen, immer tiefer in den Urwald rein. Zum Schluss musste man sich durchschlagen mit der Manschette durch die Flüsse. Piranhas habe ich geangelt und gegessen, nicht umgekehrt. Ja, sind wir zuerst geschwommen, dann sind wir raus und haben wir geangelt, dann haben wir Piranhas an der Angel. Ja, schönes Erlebnis. Nebenbei, das wollte ich nicht sagen. Aber dieser Bruder, der kannte sich im Urwald aus und das muss man. Weil ich weiß von einem jungen Mann, den ich selber persönlich sehr gut gekannt habe, der hat sich im Urwald verirrt und ist nie wieder rausgekommen. Nie wieder gefunden. Und ich weiß noch, sogar weltliche Gesellschaften, Paranussammler oder die Gummi damals gesammelt haben aus dem Urwald, die haben oft gefragt, ob dieser Bruder in Christo ihnen nicht beistehen könnte und mitkommen könnte und so weiter, weil die haben alleine nicht mehr rausgefunden. Und der konnte sich an den Sternen, konnte sich orientieren und dann kamen die wieder raus. Ja? Sterne, Irrsterne, ist jetzt das Gegenteil. Umherirrende Sterne bringen eben keine Orientierung. Sie leiten in die Irre. Wenn die Offenbarung von Sternen spricht, die vom Himmel fallen, dann können damit neben der buchstäblichen Bedeutung auch abtrünnige politische, religiöse oder auch sogar dämonische Persönlichkeiten gemeint sein. Die bringen keine Orientierung. Und gucken Sie sich doch mal unsere Welt an. Welche Religion bringt denn Orientierung? Welche Lehre, außer der christlichen, biblischen Lehre, welche bringt denn Orientierung dem Menschen? Wirklich Halt. Orientierung bis in die Zukunft. Auch von der Vergangenheit an eine Linie, einen roten Faden. Totale Orientierung. Nichts. Auch die Politiker nicht mehr. Bringen keine Orientierung mehr. Ich lese nur einen Vers jetzt, weil ich zum Schluss kommen möchte. Offenbarung 9,1. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Seine dämonische Persönlichkeit. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und dann öffnet er den Schlund des Abgrunds und die Dämonen kommen raus. Dann in der großen Trübsal, in den letzten 3,5 Jahren. Das ist grausam. Aber nach diesem schlechten Wetterbericht, den wir jetzt gehört haben, die Menschen, die sich in die Nachfolge rufen lassen, in die Nachfolge Jesu rufen lassen, die heute vielleicht sagen, Mensch, was ist eigentlich mit meinem Leben? Was bin ich eigentlich? Bin ich Irrstern? Oder bin ich ein Mensch, ein Christ, an dem sich andere orientieren können? Wo sie Orientierung finden? Leitlinie für ihr Leben? Halte ich mich selber nach dem Wort? Was bin ich eigentlich? Bin ich nur einmal geboren oder bin ich schon wieder geboren? Bin ich nur einmal geboren oder bin ich schon von Neuem geboren? Was bin ich? Eingekleidet in diesem Kleid der Gerechtigkeit Jesu oder bin ich noch ein Schandfleck? Ja, das muss ich noch lesen. Führt kein Weg vorbei. Wir haben das nämlich heute Morgen in der Losung gelesen. Erich Fischer las das vor. Jeschua aber, der Hohepriester, hatte unreine Kleider an, Schandflecken und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach und der Engel sagte, ja, der Herr, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Siehe, ich habe deine Sünde von dir weggenommen und lasse dir Festkleider anziehen. Oh, was ist das eine Botschaft, dass der Herr uns unser Schandfleckenkleid auszieht und uns sein Kleid der Gerechtigkeit fleckenlos anzieht. Was für eine Botschaft. Sind wir noch hin und her gerissen? Vom Wind der Lehren, Religionen und Sekten und Meinungen der Menschen, Philosophien und Ideologien? Oder haben wir schon Ruhe gefunden in Christus? Sind wir vielleicht sogar von Dämonen besessen? Von Sünden umhergetrieben? Finden keine Ruhe, weder Nacht noch Tag. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Die Menschen, die sich in die Nachfolge Jesu rufen lassen, vielleicht heute Morgen. Wir haben ja so Entscheidungskarten da, links und rechts, gerade hier am Ausgang, innen noch. Rechts und links von der Tür, können Sie einfach still und heimlich mitnehmen, da mal durchlesen und dann vielleicht für sich ausfüllen. Dann können Sie es auch behalten, müssen Sie nicht uns schicken. Sie werden nicht Mitglied bei uns, keine Angst. Es geht nur um Sie, es geht nur um Ihre Seele. Aber dass Sie es vielleicht täten. Es heißt in Daniel 12,3, letzter Vers, und die Verständigen, hast du es verstanden? Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, Orientierung gaben, wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen. Und noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir auch für diesen Gottesdienst heute Morgen. Danken dir, Herr, dass wir diese Gemeinschaft haben dürfen unter deinem Wort und dass dein Wort so klar ist und Orientierung gibt. Und ich will mich selber beugen, Herr. Ich weiß auch, dass in meinem Leben immer wieder Korrektur nötig ist, immer wieder Auferbauung und auch Ermahnung. Aber ich bin so dankbar, Herr, dass du einer bist, der sagt, wenn du aufrichtig bist, du kannst immer wieder zurückkommen. Wenn du gefallen bist, du darfst aufstehen. Der Gerechte des Herrn fällt 7-mal und der Herr hilft ihm 7-mal wieder auf. Wir sollen vergeben 7-mal, 70-mal, weil du es selber auch tust, Herr. Ich danke dir dafür und ich bete für mich, für uns. Wirke du durch deinen Geist und tu ganz einfach das, Herr, was du dir vorgenommen hast zu wirken heute in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach in seiner Serie über den Judasbrief im Strom der Endzeit in einem dritten Teil zu Ihnen zum Thema eine geistliche Wettervorhersage. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!